Was?
Es ist richtig warm, ne? Genau, Gott hat für uns alle genug. Die Predigt ist, die habe ich vor 7 Jahren mal gehalten schon. Gott hat dich bestimmt, ein Gesegneter, ein Mensch zu sein, der mit überfließendem Segen lebt. Ne? Gott hat dich nicht dazu bestimmt, dass du verkrümmt und ärmlich durch die Welt rumläufst, sondern Gott hat einen Plan für dein Leben und er möchte, dass du ein gutes Leben hast. Und Gott hat ist nicht irgendwie beschränkt, dass es nur für besondere Leute gilt, die besonders heilig sind oder besonders viel aufgegeben haben oder besonders fleißig sind, sondern Gott hat für alle genug. Ne? Also und darum wird es heute gehen und wir werden uns das anhand eines Menschen angucken. Und genau, ich habe das vor 7 Jahren gepredigt. Die Predigt gibt es sogar online auf Online-Predigt. Und da hat zwei Leute mich darauf auf diese Predigt schon mal angesprochen in letzter Zeit, dass die für sie schon ziemlich wichtig war, um ihr Leben noch mal auszurichten und so nicht so zu performen, also nicht zu wenig im Leben zu wollen. Und ihr kennt mich eigentlich nicht unbedingt so, dass ich so der Wohlstandsevangelium-Prediger bin, dass ich nach vorne gehe und sage, hey, Gott will dich segnen, du bist so toll, Gott ist ein Fan von dir, du bist awesome, so, ne, so bin ich eigentlich sehr selten von vorne. Aber heute ist es schon eine Predigt, wo es schon sehr stark darauf hinauslaufen wird, dass Gott, der Schöpfer von allem, was er gemacht hat, der Herr über allem, was wir sehen, dich überreich segnen will. Und warum er das macht und was da vielleicht für Hindernisse sein können, das erfahren wir heute. Und er segnet uns auch mit Schwierigkeiten, damit wir an den Schwierigkeiten wachsen. Er beschneidet uns auch, aber heute geht es nicht unbedingt darum. Genau, und der Bibeltext, nachdem ich die Predigt woraus ich, sagen wir, die Gedanken nehme, der steht in 1. Chronik 4,9, ist ein sehr ungewöhnlicher Text, ist ein Text aus dem Geschlechterregistern und also das war, für mich war das immer unbekannt, bis ein Amerikaner irgendwann, glaube ich, vor 20 Jahren ein Buch veröffentlicht und dieses Buch heißt Das Gebet des Jabez. Ja, und das ist das Gebet des Jabez. Und ich lese das mal vor. Und Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez. Ne, anscheinend war der Vater nicht da. Denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und der Name Jabez bedeutet im Schmerz geboren, bedeutet eigentlich Schmerz. Ne, krasser Name. Und Jabez rief zu Gott Israels und sprach, oh, dass du mich reichlich segnen und meine Grenzen erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrst, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Ne, es ist, wenn man diese Geschlechterregister liest, ist wirklich eine außergewöhnliche Passage in dem Ganzen, dass dieser Jabez explizit erwähnt wird. Weil er ist kein Held, der war kein König, der war nicht irgendwie irgendwas ganz Besonderes, sondern er war einer von vielen Nachkommen von Juda. Ne? Und ihr kennt, Juda war einer der aus den 12 Stämmen und der einer der Söhne von Israel, also von Jakob. Und er lebte ein paar Generationen weiter. Wahrscheinlich lebte er zu der Zeit in Ägypten. Ich weiß es nicht. Steht nicht in der Bibel. Falls das einer mal rausfindet. Ich habe versucht, da was rauszufinden. Aber er lebte auf jeden Fall nach Juda. Höchstwahrscheinlich in der Zeit, wo die noch die gute Zeit in Ägypten hatten. Die hatten ja 300 Jahre oder so richtig gute Zeit. Die wurden immer mehr und lebten im guten Land. Und Jabez lebte dort auch. Und er kannte natürlich die ganzen Geschichten, die es so gab. Er kannte die schlechten Geschichten von seinem Vater und von seinem Vorvater und von den 12 Brüdern. Er kannte die Geschichte von Josef. Er kannte die Geschichte von Abraham, ne, wie Gott Abraham segnet und vielleicht auch die Geschichten, wo Abraham auch nicht so richtig alles gemacht hat. Und er kannte das alles. Aber da war jemand, der mit so einem Manko geboren ist. Ne? Also früher war das relativ einfach, üblich und im Alten Testament, ihr kennt ja vielleicht das Buch Hosea, wie Hosea seine Kinder genannt hat. Das ist auch nochmal krass, da gibt es sogar auch Predigten, die da den Dreh kriegen. Ich würde wahrscheinlich den Dreh nicht kriegen. Aber hier, denke ich, kann man den Dreh, also dass man das doch erklärt kriegt. Und seine Mutter nannte ihn Schmerz. Jetzt überlegt euch mal, seid geboren und dann lauft ihr durchs Dorf oder zwischen den Zelten, waren ja Nomaden und alle sagen, oh, der Schmerz läuft daher. Ne? Und alle wussten so, wow, das war keine gute Geburt oder vielleicht wussten alle, der Vater ist abgehauen. Wir wissen nicht, was der Schmerz das war. War das ein körperlicher Schmerz? War das ein emotionaler Schmerz? Steht nicht da. Es steht nur einfach so, dass eine Mama, die ein Baby kriegt, und die hat ein paar andere ja auch gekriegt, weil er hatte ja Brüder, dass sie ein Kind Schmerz nannte. Der mir Schmerzen und Lasten bringt. Und das ist ja nicht mal so ganz schön easy, dass wenn man so eine Festlegung oder so ein etwas so über sich gestülpt bekommt. Ein Name ist schon bedeutete viel. Früher war das im Alten Testament und oder auch im Neuen Testament hatte der Name sehr viel mit dem Charakter eines Menschen zu tun. Ja? Früher, wenn man über einen Namen hat man jemanden Identität gegeben. Deswegen war Jakob der Betrüger oder der versucht hat zu betrügen bei der Geburt. Also ist auch kein schöner Name, den der Vater ihm gab, aber der hat ja halt versucht, seinen Bruder noch im Gebärkanal zu überholen. Später bekam er einen neuen Namen von Gott und das war der Name Israel, ne? Also ein Fürst, etwa jemand, der was Besonderes ist. Also er bekam einen neuen Namen. Also der Name hatte sagte ganz viel über den Charakter oder über die Person aus. Daher war das schon eine sehr, sehr schwere Sache. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht würden wir in so einer Zeit jetzt leben wie dieser, dann würde man vielleicht sein Kind, seinen Sohn jetzt, wenn man jetzt ihn bekommt, in der Covid-Zeit ohne den Ehemann im Krankenhaus, dann nennt man sein Kind Covid-19 oder so. Ich weiß nicht, wie man das vergleichen könnte. Aber das ist total schräg, was da passiert ist. Also es ist nicht schön für das Kind gewesen. Und ich habe auch über mich nachgedacht, wie man mich hätte nennen können. Man hätte mir wahrscheinlich den Namen gegeben, höchstes Risiko. Ich war das vierte Kind. Meine erste Schwester war kein Problem. Meine Eltern haben so eine Blutkomplikation, entgegengesetzte Blutgruppen. Dann und dann ist vor mir ein Bruder, der ist kurz vor seiner Geburt gestorben. Und dann kam Paul. Ne? Wahrscheinlich, das war ein total extremes Risiko, dass da meine Eltern noch Babys kriegten. Ich wäre wahrscheinlich höchstes Risiko. Das würde sogar vielleicht passen ab und zu. Aber das würde ja eine Menge über jemanden aussagen, wenn man so einen Namen bekommt. Und Jabes hat sich da nicht von diesen Glaubenssätzen oder von diesen Dingen halt festlegen lassen. Ich weiß nicht, wie in meinem Leben, erzähl was ein bisschen, weil für mich ist das dieses Durchbrechen der Festlegungen, die wir auf unser Leben bekommen, war schon eine sehr, sehr wichtige Sache im Leben. Ich bin, die meisten wissen von euch, ich bin ja in der Sowjetunion geboren und ging da auch zur Schule. Ich bin erst mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen und wer da im Kommunismus aufwuchs, und ich glaube, Russland ist jetzt auch nicht so viel besser geworden, der weiß, dass das jetzt nicht so eine gerade kinderfreundliche, total menschenorientierte Atmosphäre ist. Zu Hause war eigentlich alles super, in der Gemeinde war auch alles ganz gut. Aber als ich in die Schule kam, war das eine ziemlich krasse Atmosphäre, in die man hineinkam. Ne? Also man hatte Lehrer, die wollten dir nicht nur irgendwelchen Stoff beibringen, sondern sie wollten dir den christlichen Glauben aberziehen. Ne? Also meine Lehrerin hat klar gesagt, diesem Jungen, der ich da war, also den werde ich dem christlichen Glauben sozusagen aberziehen und ich werde das schaffen, dass er nicht an Gott glaubt. Ne? Und ich habe die ersten 3 Jahre, ich kann mich, glaube ich, erst in der 4. Klasse erleben, dass ich einen freundlichen Lehrer hatte. Ne? Also ich habe wirklich 3 Jahre Angst gehabt, wenn ich da so zurückblicke, ne? Und mir darüber nachdenke, was da abgegangen ist. Das waren nicht alle Lehrer so im Kommunismus, aber ich hatte eine richtig special Lehrerin gekriegt. Und das hat natürlich mein Bild von Lehrern, meine Vorstellung von dem, wie das so laufen soll, ziemlich festgelegt. Oder auch von anderen Autoritätspersonen. Wenn man einkaufen ging, und meine Kinder lieben es, zur Fleischtheke zu gehen, weil sie an der Fleischtheke kriegen sie Wurst. Ne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dann guckt eine freundliche Verkäuferin, bist du ein Hübscher? Ich weiß nicht, jetzt nach Covid ist das wahrscheinlich nicht mehr so. Und dann geben sie dir Wurst. In Russland oder in der Sowjetunion ging man damals dahin und erstmal gab es keine Wurst. Und dann gucken dich so böse Augen an. Was willst du, kleiner Wurm? Ne? Also es gab nicht so eine Dienstleistungsethik oder Mentalität. Ne, und sowas prägt einen ziemlich stark. Na, und also die Umgebung und wie Leute über uns denken, wie Leute uns anschauen, das prägt uns. Und für mich war das viele, viele Jahre echt eine Herausforderung, als ich nach Deutschland kam. Und ich habe all diese Dinge über mich verstanden, als ich in der Uni war. Na, als ich plötzlich bei Lehrern, bei Dozenten saß, ich hatte Angst, mich zu melden oder irgendwas zu sagen. Schule war easy. Na, Schule habe ich irgendwie so immer... hatte ich Spaß, Oberstufe musste ich schon doch ein bisschen lernen, aber sonst war das relativ einfach, habe mich sicher gefühlt, aber da musste ich feststellen, boah, ich habe richtig Angst vor Leuten, die ganz viel wissen oder vor Autoritätspersonen, vor Ärzten, ne? Und vor vielen, vielen Dingen stellte ich fest, boah, mein Umfeld und wie die Welt, wie die Menschen, die ich behandle, das hat mich stark geprägt und ich hatte eine sehr, sehr starke Vorstellung. Und so kann ich mir vorstellen, also wenn ich mir das darüber so nachdenke, dass auch ein Jabez da eine Menge Gründe gehabt hätte, wie man ihn, wie die Umwelt ihn angeschaut hat, ängstlich zu sein, zurückhaltend zu sein. Ne? Aber trotzdem war für ihn das kein Hindernis. Er kannte all die Geschichten. Und ich möchte als erstes mit uns so drei Beschränkungen mir mal angucken, die wir so im Leben haben können. So drei Schmerzenspunkte, die so relativ modern sein könnten in unserem Leben, die uns beschränken, in diesen Segen oder in diesen Mut hineinzukommen, den Jabez hatte, von Gott überfließenden Segen zu erwarten. Von Gott einen Segen zu erwarten, der die Grenzen weitet. Ne? Der jetzt zu Gott gekommen hat, gesagt, Gott, weite meinen Raum. Ich will mehr. Ne? Ich will mehr, als was ich habe. Und wir haben auch gelesen, dass er ja geachtet und respektiert war. Ne? Und Jabez war angesehen als seine Brüder. Und trotzdem... Wahrscheinlich lebt er gottesfürchtig, weil wer gottesfürchtig lebt, der wird langfristig angesehen werden vor der Welt. Und Gott wird Menschen, die mit Gott leben, immer am Ende gut dastehen lassen. Auch wenn er zwischendurch verfolgt und verachtet werden, Gott lässt seine Design nicht im Staub liegen, sondern er hebt die auf und gibt ihnen die Reputation zurück. Und so glaube ich auch, dass Jabez eine gute Reputation hatte und trotzdem hatte er diesen Ehrgeiz zu sagen, Gott, ich will mehr. Ne? Und ich will, dass ich diesen Schmerz loswerde. Diese Urangst in mir loswerde, dass Schmerz in meinem Leben kommt. Weil man das über mich ausgesprochen hat. Ne? Er sagte ja, und Jabez rief zu Gott Israels. Ne? Und auch eine wichtige Sache, er wusste, Gott Israels, das war für ihn nicht nur Israel als Volk, sondern für ihn war das Israel als die Person Jakob, die zu dem wirklich Lebensüberwinder wurde. Ich finde, Abraham ist okay, sehr spannend. Wer kommt dann? Isaac ist ein bisschen langweilig, finde ich. Aber Israel ist wirklich ein Überwinder für mich. Der hat wirklich alles mitgemacht. Er hat viele Jahre gelitten und hat die Kurve gekriegt. Und er ruft zu dem Gott Israels, er ruft zu dem Gott Jakobs und Israels und sagt, Gott, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrst, damit ich keinen Schmerz trifft. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal wirklich so mutig und kühn zu Gott gebetet? Gott, segne mich überreich. Erweitere meine Grenzen. Na? Jeder hat von uns ja so einen Einflussbereich, Familie, also da, wo euer Wort was zählt. Ne? Da, wenn ihr etwas sagt, dann folgen euch die Menschen oder da, wo ihr etwas sagt, dann passieren Dinge. Ne? Wenn ihr an einer Maschine Verantwortung habt, euer Einflussbereich ist, dass diese Maschine funktioniert oder wenn ihr ein Team führt, das ist euer Einflussbereich. Und er sagt, hey, ich will, dass mein Einflussbereich größer wird. Na? Und ich will diesen Schmerzenspunkt, diesen Punkt meiner Beschränkung, ich will den überwinden. Und es gibt so ein paar Punkte, die so Beschränkungen sein können. 1, 2, 3. Genau, und über die möchte ich sprechen. Das Erste ist, was sein kann, was uns beschränkt, das sind unsere Ängste. Ne? Und Angst an sich ist ja nichts Schlechtes. Ne? Angst ist eine komplett normale Reaktion auf Gefahren. Also der menschliche Körper, wir Menschen brauchen Angst, damit wir erstmal mit Angst klarkommen. Aber es gibt eine gesunde Angst und eine ungesunde Angst und oder eine übertriebene Angst, eine unrealistische Angst. Und bei mir war das zum Beispiel diese unrealistische Angst. Ich hatte richtig Angst vor Anwälten oder Richtern. Und woher kam das? Weil in der Sowjetunion alle hatten Angst vor Anwälten und Richtern. In Russland ist es so, wenn du vor Gericht kommst, bist du verurteilt. Das Rechtssystem ist ein anderes. Ne? Bei uns ist das Rechtssystem so, dass die Unschuldsvermutung, solange du nicht verurteilt bist, bist du unschuldig. Es gibt andere Rechtssysteme und in Russland ist so ein Rechtssystem, Sowjetunion. Allein wenn du angeklagt wirst, ist es schon ziemlich klar, dass du schuldig bist. Also da läuft ganz viel vorher anders. Das heißt, man hat Anwälte, Richter, die hatten dann eine sehr große Autorität. Und ich habe das bei mir in meinem Leben festgestellt. Das war einmal, ich habe ja mich selbstständig gemacht, habe eine Firma. Und dann hatte ich mein erstes Büro und dann habe ich das gekündigt und dann hatte plötzlich mein Vermieter mich verklagt. Und dann hatte ich so einen Brief bekommen von dem Anwalt vom Gericht. Das Gericht sagte, ja, gegen Sie legt hier so eine Sache vor. Und ich war voller Ängstlichkeit, anxiety heißt es auf Englisch, also so total fast gelähmt vor Angst. Weil ich dachte, boah, Gericht. Man hat ja überhaupt keine Ahnung. Also heute würde ich sagen, eine Mietsache, wenn mein Vermieter mit mir ein Problem hat, kann er mich verklagen. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung. So what? Ne? So was ist alles easy. Ich kann mich keiner ins Gefängnis bringen. Ich habe nachher gewonnen. Also der Richter hat den Anwalt, weil mein Vermieter war ein Anwalt. Der meinte, wie können Sie so einen Blödsinn machen? Ja, also, aber egal. Ich war aber trotzdem richtig durchdrungen von Ängstlichkeit. Ich bin damals aufs Klo gegangen, weil es war ziemlich eng und bin vor Gott gegangen und gesagt, Gott, das kann doch nicht sein, dass ich so voller Angst bin. Na, das kann doch nicht sein. Der kann dir mir nichts machen, der kann mich nicht umbringen, kann nichts machen. Ich bin in Deutschland, es gibt so Rechtsstaat. Aber ich war so durchdrungen von Ängstlichkeit. Und so, boah, und dann habe ich gebetet und sage, okay, Jesus, das ist eine Prägung, das ist etwas, was in meinem Leben hineingekommen ist, das will ich nicht haben. Ne? Das breche ich, ich will das nicht. Ne? Ich entsage mich von dem. Und habe ich das so gemacht und dann bin ich weitergegangen. Und das war ein Einüben, meine Seele müsste sich wirklich dran gewöhnen. Und dann ein paar Wochen später, das war witzig, ich bin in so einer Online-Agentur und wir schreiben ganz viele Texte für Leute. Wir haben Blogs für Firmen. Kriegen wir eine Abmahnung von Bayer. Kennt ihr Bayer, diesen Riesenkonzern? Mahnen uns für ganz viel Geld ab, weil wir irgendwas Schlechtes über irgendeinen Blogartikel, irgendwas Schlechtes über irgendein Endgerät, Blutmessgerät von denen schreibt. Und diesmal war ich überrascht über meine Entspanntheit. Sagte, ach ja, eine Abmahnung. Also wir haben die auch das gewonnen. Weil ich versuche bewusst ja keinen Blödsinn zu machen, so irgendwelche Dinge zu machen, dass ich vor Gericht verlieren kann. Aber in diesem Prozess habe ich halt ja festgestellt, boah, ich persönlich war voll von dieser Ängstlichkeit, die ungesund war, die unrealistisch war. Und das, was ich auch noch festgestellt habe damals in dem Prozess ist, was uns in deinem Reich Gottes hindert. Wenn du zum Beispiel Angst vor Lehrern hast, eine große Angst haben Menschen vor Kfz-Mechanikern, ne? Also ist eine ganz echte Angst bei vielen Menschen. Warum? Weil wir ja Angst haben, dass sie euch betrügen. Richtig? Ne? Gott sei Dank haben wir ein paar Kfz-Mechaniker, vor denen wir keine Angst haben. Aber es kann passieren. Und das, was dann passiert, wenn wir Angst vor jemand haben, dann können wir den nicht für Jesus gewinnen. Versteht ihr das? Das heißt, wenn ich in der Angst lebe für irgendjemanden, vor dem Bürgermeister oder vor meinem, wie heißt die, vor meinem Rektor oder Seminarleiter oder irgendjemand anders, dann kann, weil die Liebe ist nicht in der Angst. Angst in der Angst ist keine Liebe. Ne? Ihr kennt Johannes 4,18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat Pein, also hat Pein, Agonie. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. So, das heißt, wenn ich in dieser gefangen bin in Ängstlichkeiten, Menschen gegenüber oder Institutionen gegenüber, dann kann ich diese nicht verändern. Ne? Es können alle, ihr habt ja vielleicht Menschen vor Augen, vor denen ihr Angst habt. Ne, aber unser Auftrag ist es ja, in alle Welt zu gehen und Menschen das Evangelium zu predigen und diese Menschen für Jesus zu erreichen. Also das bedeutet, die Angst in mir blockiert, dass Jesus zu diesen Menschen fließen kann, ne, weil die dominiert mich und ich bin dann nicht frei, ihnen wirklich von Jesus zu erzählen. Ne, jederzeit bereit sein, von allem zu erzählen. Und das ist etwas, was relativ häufig vorkommt, ne, dass wir da so eingeschränkt sein können. Und auch ein krasser Bibelvers, der damit was zu tun hat, den ich auch sehr viele Jahre nicht gelesen habe, aber jetzt beim Vorbereiten gefunden habe. Es steht in Jesaja noch was, ich habe jetzt auch aufgeschrieben. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufe Israels. Ich helfe dir, spricht der Herr, und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Ne? Gott ist ein krasser Gott. Ne? Gott sagt, hey, du bist so klein, Israel, du bist ein kleiner Wurm. Ne? Kleiner Wurm, der da irgendwo rumkriecht. Ich werde kommen und ich werde dir helfen. Ich werde bei dir sein und ich werde dir beistehen. Und dann sagt er das, siehe, ich habe dich zu einem scharfen, neuen Dreschwagen gemacht, der viele Zacken hat, dass du Berge zerdreschen und zermalmen sollst und Hügel wie Spreu machen. Also in so ein kleiner Wurm, also Gott möchte kommen und möchte, dass du deine Angst überwindest. Er möchte, dass du deine Ängstlichkeit, Menschen das Evangelium zu bringen oder deine Ängstlichkeit gegenüber Autoritäten, gegenüber anderen überwinden willst. Und dass du dann so mutig bist, dass du so wie ein kleiner, so muss ich das vorstellen, ein kleiner Wurm, der irgendwelche Metallzähne hat oder dann die ganzen Probleme, die um ihn herum sind, wegdreschen und zermalmen und Hügel und Spreu. Ne, und das ist Gottes Plan für uns. Ne, Gottes Plan ist nicht, dass wir in der Furcht und in der Angst gefangen bleiben. Und es verhindert wirklich, dass Segen zu uns kommt. Ne? Weil viele Menschen, die Einfluss haben, Menschen, die in unserer Umgebung sind, die wir brauchen, Lehrer oder Kollegen oder wer auch immer, wir müssen eine gesunde Beziehung in Liebe mit denen haben, ne? Also zumindest von unserer Seite, damit wir sie segnen können und damit wir Segen von ihnen empfangen können. Wenn wir in Furcht sind, dann kann kein Segen rüberfließen. So, der nächste Punkt, das ist Unglaube aufgrund der Umstände. Was auch so ein Schmerzenspunkt bei uns sein kann, ist Unglaube. Das Leben spielt ab und zu blöd mit uns mit. Oder wir entscheiden uns für Dinge zu machen, wir werden Beamte und dann wenn ich Beamter bin, kann ich ja nicht Millionär werden, weil das gibt ja so eine Beamtenlaufbahn. Und dann dann kriegen wir sogar so ein Mindset, wenn wir so Bibelstellen lesen, wo Gott uns überreich segnen möchte, und damit ist nicht nur materieller Segen gemeint, sondern auch anderer Segen gemeint, dann haben wir bei uns gleich im Gehirn geht so ein Ding des Unglaubens hoch. Herr, ich habe mich entschieden, ein Lehrer zu werden, oder ich habe mich entschieden, in der Stadt als Beamter zu arbeiten. Du kannst mich ja gar nicht zum Millionär machen oder was auch immer. Ne? So ein Vernunftsding geht in uns hoch und der Unglaube wird aktiv in uns. Und wir sagen, nö, sorry, ich nehme den Segen nicht an, den du für mich geben möchtest. Ich brauche eigentlich vielleicht noch 500 Euro. Und damals, vor 7 Jahren, habe ich Helmut als schlechtes Beispiel genommen. Helmut war nämlich ein sehr guter Christ damals. Er war pleite Und dann gab es eine Gemeinde aus Essen, die ihn damals gefragt hat, hey Helmut, komm zu uns und du kannst bei uns predigen und wir geben dir 200 Euro. Und Helmut, boah, kann ich fürs Predigen Geld nehmen? Ja, 100 würden auch reichen. So, dann war er zu Hause, hat wahrscheinlich mit seiner Frau geredet und dann hat er festgestellt, ja, die 200 Euro ist genau das, was sie brauchen, damit sie in so eine Segenslinie hineinkommen, das, was übrig bleibt. Genau, und das ist so in uns. Das waren damals 200 Euro. Das hat mich damals auch so ein bisschen provoziert, unter anderem darüber zu predigen und meine eigenen Dummheiten. Genau, und wir können so diese Ungläubigen oder, weiß ich nicht, in irgendwelchen Vorstellungen, Vernünfteleien drin sein, dass wir Gott dann abblocken. Ja, ich bin Sozialarbeiter oder. Ja, ich bin ja nur ein armer Handwerker, ich kann gar nicht hier. Und Gott steht da so und sagt, okay, ich will eigentlich, dass mein Reich Gottes sich ausbreitet und ich brauche Menschen, die gesegnet sind, damit sie andere segnen können, aber aufgrund des Unglaubens kann ich die Leute hier nicht segnen. Ja? Nicht gut. Ja? Und man hat so ein gewisses Level erreicht, und man entscheidet sich innerlich, nö, ich habe keinen Hunger nach mehr. Das muss nicht unbedingt bei Geld sein, es kann auch über emotional sich Dinge sein oder Begabungen. Man erreicht eine bestimmte Position in der Gemeinde oder in einem Verein oder wo auch immer. Ach, mehr geht nicht. Und man gibt sich so zufrieden. Und man geht in so einen Modus, ja, und Gott ist da und sagt, yo, kannst du mal so das in die Bibel gucken? Und dir Jabes als Beispiel nehmen, dass Gott, ich möchte vielleicht dein Gebiet weiten, vielleicht habe ich was mit dir vor. Ne, man rechnet sogar ab und zu, sitzt man so, ich kenne mich ja auch. Gott hat mich aber aufgrund mit Corona auch nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Man rechnet, ja, das Unternehmen werden so die nächsten Jahre zwischen 10% und 20% Wachstum haben. Dann kann ich in 10 Jahren, wenn das dann so ist, kannst du vielleicht dein Haus abbezahlen, wenn du so viel beiseite legst. So, ne, man ist dann so vernünftig und das ist auch alles gut, wir dürfen das machen. Es gibt Bibelstellen, die sogar sagen, wir sollen vernünftig rechnen. Aber dann kommt das Leben, ne, dann kommt Corona und bei mir ist das andersrum gegangen, dass du plötzlich ein ganz anderes Wachstum hast. Genau, aber das ist, die Herzenshaltung sollte sein, Herr, segne mich, ich bin hier und ich möchte mehr haben und ich will dich nicht beschränken. Ich will nicht mit meinem Unglauben sagen, wie du mich segnen sollst. Oder ich will jetzt nicht sagen können, jetzt ist vorbei, game over. Ein weiterer Segen, der daran so ein bisschen anknüpft, ist Zufriedenheit. Ein Feind. Zufriedenheit klingt doch eigentlich gut. Naja, es ist eigentlich auch was ganz Gutes. Wir sollen zufrieden sein. Wir sollen mit allem Dinge sein. Man kann das auch vielleicht anders sagen, wenn wir so satt sind. Ne? Ich habe auch mit einem Freund, war ich letztens spazieren und er sagte, ja, ich bin jetzt 40 und ich habe alle meine Ziele erreicht. Und ich dachte so, Alter, ne, du, super, langweiliges Leben. Gott sei Dank hat er dann weitergeredet. Und ich brauche neue Ziele. Ich will mehr haben. Ich will mehr erreichen. Ich will weiterkommen. Ne? Aber ja, viele von uns haben jetzt ein Haus gebaut, ne, haben ihre Jobs. Und dann kommen wir in so eine Haltung und sagen, jo, Gemeinde läuft auch einigermaßen. Ja, ich bin zufrieden. Oh, weiß gar nicht, ob ich mehr brauche. Ich danke Gott, ich bin demütig, ich bin bescheiden. Danke, Jesus, dass du mich bis dahin gebracht hast. Ne? Ist auch alles gut. Ich will mich da wirklich nicht drüber lustig machen, Leute. Aber es kann uns auch in ein falsches Mindset hineinführen. Ne? Das kann uns da hineinführen, dass wir satt sind, dass wir nicht mehr wollen. Und das Problem ist, ganz einfach, wenn du zufrieden bist, wenn es für dich reicht, kannst du kein Segen sein. Für dich reicht's, ja. Aber Gott hat uns dazu berufen, dass wir ein Segen sind. Gott hat uns dazu berufen, dass wir von dem, was wir haben, weitergeben, dass das andere segnet. Ne, wir denken sehr oft, ja, für mich, was ist, wenn ich das habe, wenn ich hier habe, dann ist alles super. Aber unsere Berufung, gerade wir als Christen sind dazu berufen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass das Reich Gottes weiter wird, größer wird, dass wir hinausgehen sollen und dass wir von dem überfließend weitergeben können. Jabez war hier ziemlich egoistisch, würde man heute sagen. Wahrscheinlich würde er heute in unserer individualistischen Zeit nicht so beten, dass er sagen würde, segne mich, dass meine Grenzen weiter sind. Damals, wenn Leute waren, da, wenn sie über mich oder mein geredet haben, haben die viel, viel mehr in ihren Familienverbänden und Dorfverbänden gedacht. Sie wussten, wenn ich gesegnet werde, dann werden alle gesegnet werden. Abraham, er wusste aus diesem ganzen Gedankenkontext, durch Abraham sollen alle Nationen gesegnet werden. Für ihn war klar, wenn ich Segen empfange, werden alle Segen empfangen. Ne? Und wir bitten oft Gott gar nicht, dass wir Segen bekommen, ne, dass wir noch mehr gesegnet werden. Und das ist ziemlich egoistisch, vor allem, wenn es uns gut geht. Ne, alle hier zufriedenen, und wir haben eine Menge zufriedene Leute in der Gemeinde. Ich finde das voll super. Wir haben sehr wenige, die meckern über ihr Leben und die unzufrieden sind, weil Gott so viel bei euch gemacht hat. Aber seid offen dafür, dass Gott euch noch mehr segnet. Ne, dass Gott noch mehr geben möchte. Und dass Gott noch mehr euren Einflussbereich weiten möchte. Ne? Und das ist nicht egoistisch, so zu beten. Ne? Wir wissen, Gott hat es belohnt. Ne? Gott hat ihn, und Gott gab ihm, wie er gebetet, wie er darum bat. Ne? Und Gott handelt auf dieser Welt durch Menschen. Ne? Und Gott braucht gesegnete Menschen. Gott braucht Menschen, die den Segen, den er hat, auch haben wollen. Und auch bereit sind, aus ihrer Komfortzone des Gutgehens herauszutreten und zu sagen, Gott, bitte erweitere meinen Einflussbereich. Ich möchte ein Segen sein für viel, viel mehr Menschen. Und ja, das können verschiedene Dinge sein, diese Ressourcen, die wir brauchen. Einige brauchen, man kann um Zeit bitten. Na, dass Gott uns Zeit gibt für die Verlorenen, für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Dass wir Geld bekommen, um Frauenhäuser oder Kinderheime oder was auch immer aufzubauen. Ne, dass man Visionen bekommt für Dinge, die man machen kann. Das sind alles Segen, den Gott ausschütten möchte. Also wenn wir Gott wie Jabez darum bitten, dass er uns segnet und uns von unserem Schmerz bewahrt und befreit, also von unserem Versagen oder da, wo wir Unglauben haben, von unseren Ängsten, dann ist es voll und ganz im Sinne des Reiches Gottes. Gott hat sich entschieden, durch uns Menschen diese Welt zu segnen. Dafür braucht er Gefäße. Ne? Und Gott findet das nicht so cool. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn jemand, der 40 Jahre alt ist, die nächsten 40 Jahre sich im Liegestuhl hinlegt und sagt, ja, ich bin so gesegnet, meine 3 Kinder sind, oder 4 Kinder, so bei mir 3, sind gesund, ist alles gut, mein Haus sieht gut aus, ich habe sogar ein Gästezimmer, ne? Es ist voll super, ich bin glücklich. Nein, Gott möchte einen Schritt weiter gehen mit uns. Nein, Gott möchte, dass wir ein Segen werden, und dass er möchte uns noch so viel segnen, dass wir für andere ein Segen sind. In Hebräer 6,11 lesen wir, dass Gott ein Belohner ist. Nee, aber Gott kann nur die belohnen, die glauben. Nee, das lesen wir dort auch. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Nee, Gott möchte euch belohnen. Naja, und genießt das. Ich predige nicht oft so. Ich predige so, Gott, ich predige auch andere Sachen. Ne? Genießt, Gott möchte, es gibt andere Bibelstellen, wo er sagt auch, es ist ein Segen, oder es ist eine, wenn ihr Verfolgung leidet. Naja, es gibt so andere Stellen. Aber Gott, heute ist die Predigt, Gott möchte dich belohnen. Na? Gott möchte dich segnen. Er ist fähig dazu, wenn du willst, dass deine Grenzen sich weiten. Ne, dass deine Beschränkungen, dein Einflussbereich, den du hast, dass er größer wird. Frage ist, hast du überhaupt Interesse daran? Oder hast du Angst, deinen Lehrer ein Segen zu sein? Oder hast du Angst, deinen Vorgesetzten mein Segen zu sein? Es gibt Menschen, ich bin der Chef Ich könnte eigentlich dankbar für solche Leute sein, aber es ist nicht unbedingt gut. Die haben sogar Angst, zu ihrem Chef hinzugehen und um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Das ist nicht gut. Ne? Und wenn da jemand da sitzt, so wie ein Schluck in der Kurve, und da so ganz ängstlich ist, dann ist für den Chef, wenn er nicht gerade gutmütig und wohlwollend ist, sehr einfach ist diese Person sozusagen von der Gehaltserhöhung ihm die auszureden. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr nicht in dieser Verknappungswelt lebt. Nee, wir leben in einer Welt, sowohl die Kommunisten als auch die Kapitalisten im 19. Jahrhundert, und das zieht sich bis heute hinein, sagen, wir leben in einer Welt, wo es darum geht, dass wir um Ressourcen kämpfen müssen. Die Kapitalisten reden die ganze Zeit davor, wir haben eine Verknappung. Ne? Also, weil es der Preis auf dem Markt entsteht ja so, dass wenn etwas viel da ist, dann wird's günstig. Wenn etwas wenig da ist, dann wird's teuer. Und so steuert man Märkte. Ne? Und man redet seit 70er Jahren, dass das Öl alle wird. Ne? Und wir haben noch nie so viele Ölressourcen, gerade die noch nicht erschlossen sind, wie zur jetzigen Zeit. Ne? Also das ganze System, man kann davon halten, das ist ein anderes Thema, ob fossile Kraftstoffe oder Dinge gut sind für unsere Umwelt, ist ein anderes Thema. Aber die Welt funktioniert so, es geht um Verknappung. Überall wird erzählt, es gibt zu wenig davon, deswegen ist der Preis teuer. Bei Gott gibt es sehr, sehr viel. Gott hat kein zu wenig. Gott ist kein Kapitalist. Gott ist auch kein Kommunist, der sagt, hey, du musst dir das erkämpfen. Take it. Ne? Erobere das. Nimm. Mache andere mit Gewalt. Schaffe die Ungerechtigkeit ab. Und ist auch keiner, der, ne? Gott ist so nicht. Sondern Gott hat für alle genug. Für jeden von uns hat er genug. Genug Dienst in der Gemeinde oder in seinem Bereich, wo er ist, in seinem Einflussbereich, auf der Arbeit, genug Geld oder Schätze oder Wohlstand. Gott hat für alle genug. Egal wie viel, wo dein Mangel ist, Gott hat davon genug. Ne, die Frage ist, wie ist mein Mindset, so dieses moderne Wort. Ne? Wie denke ich darüber? Ne, in der Welt ist es so, ich muss mir mein Mindset erarbeiten. Bei Gott ist es so, ich gehe zu Gott hin und sage, Gott, ich habe Schmerzen, es ist nicht viel Gutes in meinem Leben. Bitte rette mich davor und segne mich. Ne, ich gehe zu Gott und schaue auf ihn und glaube ihm. Ne, das ist nicht so anstrengend. Aber es ist teilweise anstrengend, dann mit dem Segen zu arbeiten übrigens. Ne? Wenn Gott euch dann überreich segnet und ihr dann Entscheidungen treffen müsst und suchen müsst, wen kann ich weiter segnen, ist das auch funny. Ne? Also wenn man im Leben so viel hat, dass man nicht weiß, wann man das eine oder andere macht. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen. Aber sowas kann auch kommen. Und ich möchte euch da ermutigen, dass ihr euch bewusst dafür entscheidet, euren Schmerz und all eure Dinge wegzutun und mutig zu sein, vor Gott zu gehen und sagen, Gott, bewahre mich vor meinen Blockaden, bewahre mich vor meinen Beschränkungen und segne mich. Ne, segne mich und erweitere meinen Raum. Und vielleicht gibt es hier Leute, die sich noch nie für Jesus entschieden haben. Ne, ich möchte euch auch ermutigen, Gott möchte dir ein überfließendes Leben geben in Gott. Er möchte all deine Schuld nehmen, all deinen Schmerz nehmen, all die Dinge nehmen, Verletzungen nehmen, all deine Scham nehmen und anstelle dessen dir ein neues Leben geben. Und Gott lädt dich wirklich ein, dass du da hineinkommst. Ich möchte euch zum Schluss noch ein paar Fragen stellen, zum Mitnehmen, was traust du Gott in deinem Leben zu? Ne? Also Gott. Nicht den Umständen, was traust du Gott zu? Oder was erlaubst du Gott, dass er in deinem Leben tut? Glaubst du oder erwartest du, dass Gott dich benutzen kann, um die Menschen in deinem Umfeld zu segnen? Deine Nachbarn, Kollegen. Ne? Erwartest du das überhaupt? Ne? Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Das muss uns im Kopf drinne sein. Nur wenn wir glauben, können wir da hineinkommen. Nur wenn wir Gott vertrauen, nur wenn wir glauben, dass Gott das tun möchte. Genau. Oder bist du endlich zufrieden, am Ziel angekommen und hast keine neuen Ziele? Dann möchte ich dich ermutigen, neue Ziele zu nehmen. Und Gott braucht Heile, also Menschen, die sich ihrem Schmerz gestellt haben, den überwunden haben. Menschen, die sich Gott bewusst sind. Und dann werden sie auch gesund selbstbewusst. Die etwas verändern wollen und ihre Umwelt prägen wollen. Gott braucht solche Menschen. Ja. Jesus hat durch die 12 Jünger, die er sich ausgewählt, wurde die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Vielleicht die 70, die waren noch ein paar mehr, aber die 12 standen ja schon im Fokus. Ja, oder die 120, die dann in Pfingsten dabei waren. Ja, Gott hat eine Menge damit, eine Menge Veränderung gebracht. Gott möchte, dass du ein Segen bist. Und er möchte deinen Einflussbereich ausweiten. Er ist nicht resigniert über deine Beschränkungen. Er möchte nur, dass du zu ihm kommst und sagst, Herr, segne mich. Er möchte, dass du ein Mindset, ein Gedankenkonstrukt hast, wie Jabes das hatte. Ne? Und es kann sein, vielleicht einige von euch, die älter sind, ich habe alles und ich habe auch keine Kraft, Paul, das ist so eine Motivationspredigt. Ja, aber vielleicht möchte dann, bitte Gott, dass er in einem anderen Bereich dich in eine Tiefe bringt. Zum Beispiel, dass du noch mehr betest oder dass du noch mehr Einfluss bekommst durch Gebet oder in anderen Dingen, die du tust. Dass du noch mehr Menschen kriegst in deiner Straße, die du segnen kannst. Ne, oder Menschen, die denen du von Jesus erzählen kannst. Es geht nicht um materiellen Segen. Ne, versteht mich da nicht falsch. Im Alten Testament waren eigentlich alle, die mit Gott lebten, auch dann irgendwie materiell ging es denn auch ganz gut. Oder waren immer versorgt. Ne, Elia ist doch der, der in der Hungersnot immer was zu essen hatte da. Von dem Raben oder von den Witwen. Gott versorgt immer seine Leute. Aber Gott möchte, dass du mehr hast, als du selber brauchst. Weil nur wenn du mehr hast, als dass du selber brauchst, kann für andere ein Segen werden. Und Jabes war angesehen als seine Brüder und seine Mutter gab ihm den Namen Jabes, denn sie sprach, mit Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabes rief zu dem Herrn Gott Israels und sprach, O, dass du mich reichlich segnen und meine Grenze erweitern wolltest und deine Hand mit mir wäre und du mich vor dem Übel bewahrst, damit mich kein Schmerz trifft. Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Das wünsche ich dir, dass Gott das, was du gleich beten wirst im Lobpreis, über dein Leben kommen lässt. Worum du ihn bitten wirst, wo du den Segen brauchst. Amen.